Hallo und herzlich willkommen in Vickys Welt. Das hier ist meine persönliche Therapiestunde. Und das bedeutet, ihr habt keinen Anspruch auf irgendwas. Aber ihr könnt vielleicht was mitnehmen. Oder es gefällt euch einfach, das Privatleben fremder Menschen zu stalken. Manchmal gibt's noch andere Sachen hier auf diesem Kanal. Manchmal habe ich Gäste. Manchmal kommen Folgen später oder gar nicht. So ist das halt, wenn man auf den Wellen des Lebens reitet, statt gegen sie anzukämpfen. So ist das halt, wenn man so lebt, wie andere bloß mal Urlaub machen. Und nun lehnt euch zurück, entspannt euch und genießt einen Kurztrip in Vickys Welt. Hallo und herzlich willkommen zur 111. Folge von Vickys Welt. Ich hatte vor kurzem, ich habe ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, wie sehr sich das für die Menschen, die früher über Anchor ihren Podcast erstellt und gehostet haben, wie sehr sich das für die Leute verändert hat. Und es nimmt kein Ende, das ganze Drama. Ich war hier wirklich, also ich habe vielleicht in meiner Wut Sätze gesagt wie, ja, dann sollen sie alles löschen, ich habe eh keine Lust mehr. Ich gebe zu, das war jetzt nicht ganz ernst gemeint, aber es ist tatsächlich so, dass mir sowas so sehr den Spaß daran verleiden kann, dass ich durchaus auch schon ähnliche Projekte irgendwann hingeschmissen habe, weil einfach das Produzieren nicht mehr cool war und keinen Spaß mehr gemacht hat. Und darum geht es mir halt in erster Linie. Sorry, dass ich in meinem Leben Spaß habe. So, das ist mein primäres Ziel. Ich habe jetzt in den letzten Tagen stundenlang sinnlos geklickt, um immerhin alle meine alten Folgen runterzuladen auf meinen Laptop und dann eine Sicherungskopie davon zu erstellen, sodass ich also die Originale als Audiodateien selber habe für den Fall, dass mein Podcast irgendwann verschwinden sollte, zumindest nicht alles für immer gelöscht ist. Also ich bin da relativ gut dabei, habe jetzt fast alle Folgen runtergeladen. Das ist nervig, aber immerhin habe ich es geschafft. Im Juni wäre meine Bibliothek dann nämlich nicht mehr verfügbar für mich. Zumindest klingen verschiedene Textzeilen auf verschiedenen Webseiten, auf denen ich die letzten Tage unterwegs war, sehr danach, und ich wollte es nicht riskieren. Ich will eigentlich schon erstmal weitermachen. Ich muss allerdings gucken, wie sich das hier entwickelt. Und ich werde nicht einfach so verschwinden. Also wenn, dann gibt es immer ein Update von mir. Also falls der Podcast irgendwann einfach so verschwunden sein sollte, könnt ihr davon ausgehen, dass nicht ich diejenige war. Ich würde mich immer noch mal melden und zumindest irgendwie Bescheid geben. Ich finde das immer ganz schrecklich, wenn man Leuten folgt, deren Inhalt man irgendwie cool findet und mit denen man vielleicht auch sympathisiert, und dann verschwinden die auf einmal. Das fühlt sich nicht gut an. Also das würde ich nicht machen. So, jetzt habe ich schon mal ein bisschen was erzählt, so als Einleitung. Der letzte Monat, ich war am Sonntag auf dem Poli-Stammtisch. Liebe Grüße, falls jemand da war, der ja auch diesen Podcast hört. Es war sehr, sehr schön wieder. Und da hatten wir zu Beginn dann irgendwie so die Frage, und was habt ihr so den letzten Monat über gemacht? Und meine Antwort war einfach schlafen, ja. Das beschreibt ganz gut tatsächlich, was ich im letzten Monat gemacht habe. Also ich bin immerhin in der Lage gewesen, sowohl meiner Arbeit nachzugehen, als auch hier den Haushalt nicht völlig verkommen zu lassen. Wir haben gut gegessen, was ja auch immer so ein Riesenthema ist, da reden wir später nochmal drüber. Aber ansonsten habe ich diesen Monat echt nicht viel auf die Reihe gekriegt. Ich habe verschiedene Ideen, woran das liegen könnte. Also zum einen ist es diese Geschichte mit, dass ich versuche zuzunehmen. Verdauen kostet den Körper halt unglaublich viel Energie. Und tatsächlich, man kennt das ja, wenn man irgendwie Fett gegessen hat, dass man sich danach müde fühlt. Ich esse halt 6 bis 7 Mal am Tag Fett und bin dann dementsprechend 6 bis 7 Mal am Tag halt auch müde. Reden wir aber, wie gesagt, später nochmal ausführlicher drüber. Ich glaube, dass es auch mit dem Wetter zu tun hat. Ich habe immer das Gefühl, extreme Temperaturschwankungen kosten meinen Körper viel Energie. Ich habe ja mal 3 Monate auf Teneriffa gelebt, wo es durchschnittlich zwischen 20 und 30 Grad warm ist, und zwar das ganze Jahr über. Und ich habe unglaublich wenig, für meine Verhältnisse wenig Schlaf gebraucht und war unglaublich fit, und zwar permanent so. Und ich merke das auch hier, wenn die Temperatur über ein paar Tage halbwegs stabil ist, dann wird es leichter. Und in dem Moment, wo es dann einen Abschwung oder einen Aufschwung gibt, ist völlig egal, bin ich erstmal irgendwie halb ausgeschaltet. Ich weiß nicht, ob das ein Mythos ist, ob man sich das dann vielleicht auch irgendwie einredet und wenn man dann eh ein bisschen müde ist, dem so komplett nachgibt, weil man sich denkt, ja, Wetter, ne? Das ist das Problem, da hab ich neulich noch mit meiner Frau drüber gesprochen. Wenn man nicht ganz dumm und selbstreflektiert ist, man ist halt dann irgendwann an einem Punkt, wo man sich jederzeit alles irgendwie erklären kann und gleichzeitig sich denkt, ja, aber vielleicht sage ich das jetzt auch nur, weil da eigentlich noch was ganz anderes drunter liegt, mit dem ich mich jetzt aber nicht beschäftigen will. Also man ist sich dann irgendwie immer permanent ein bisschen unsicher. Falls ihr irgendwie Wettererfahrungen habt oder noch besser Studienwissenschaft dazu, Kachelmann sagt, ist Quatsch. Ich habe aber das Gefühl, dass zumindest mein Körper da schon irgendwie von beeinträchtigt ist. Aber ja, falls ihr da irgendwas habt, schickt mir das gerne mal. Natürlich fallen ganz, ganz viele Dinge hintenüber, wenn man so am Rumexistieren ist. Das sind, glaube ich, bei mir dann in erster Linie vor allem Hobbys und Dinge, die mir gut tun. Also sowas wie Yoga machen, meditieren, malen, Bullet Journal schreiben, all diese Geschichten, die ich sonst halt in schöner Unregelmäßigkeit veranstalte, um mich wohlzufühlen, die sind mehr oder weniger alle dem Schlaf geopfert worden diesen Monat. Also mit dem Bullet Journal habe ich es dann auch Anfang April nochmal echt versucht, habe mir nochmal ein anderes System überlegt, vereinfacht und reduziert, auch kein Tracking mehr, sondern halt wirklich nur noch irgendwie Termine, ein paar To-Do-Listen, solche Geschichten. Und ja, was soll ich sagen? Ich bin gnadenlos gescheitert, Freunde. Ich möchte da gerade gar nicht reingucken. Das Einzige, was ich irgendwie noch halbwegs regelmäßig eintrage, sind die Bücher, die ich gelesen habe. Also keine Erfolge von dieser Front zu berichten. Wirklich gar keine. Muss man ja auch eingestehen. Ich habe das noch nicht aufgegeben, das Konzept Bullet Journal. Mal schauen, was ich da nächsten Monat sozusagen werde. Reden wir mal über ein bisschen was Ernsteres. Israel ist am Arsch, Freunde. Langfristig gesehen wird dieses koloniale Apartheidsprojekt nicht mehr funktionieren. Die Studentenproteste in den USA, die jetzt auch langsam hier ankommen, die sind für Biden gerade saugefährlich, weil ja dort demnächst schon wieder Wahlen anstehen. Und wenn man sich jetzt mal so anguckt, wer da auf den verschiedenen Campi? Der Universitäten unterwegs ist, dann sind das halt tendenziell auf jeden Fall eher Biden-Wähler als Trump-Wähler. Das heißt, wenn jetzt die Biden-Regierung zu hart gegen diese Leute vorgeht, so wie Israel das gerne hätte, dann hat Biden spätestens bei der nächsten Wahl ein richtig fettes Problem. Deswegen versuchen die USA da jetzt irgendwie so ein, wir sind ja auf allen Seiten Kurs gerade zu fahren, der natürlich überhaupt nicht funktioniert. Sie haben dann so einen, ja, so einen kurzen Stopp der Waffenlieferung an Israel irgendwie medienwirksam inszeniert. Also es ist nicht so, dass die keine Waffen mehr liefern. Das war so ein, wir liefern mal für einen Moment keine Waffen, damit unsere eigene Bevölkerung uns nicht mehr so auf die Finger haut. Und jetzt geht Business as usual weiter. Und gleichzeitig baut man hier irgendwie einen schwimmenden Hafen, wo, wo Hilfsgüter angeliefert werden sollen in Gaza. Während israelische Siedler die Hilfstrucks anzünden, die in Gaza sind, also oder kurz davor. Es ist alles, also es ist so absurd. Und es lässt sich halt auch nicht mehr verschleiern. So, man merkt, dass eben auch zunehmend JournalistInnen, DoktorandInnen, ProfessorInnen, Menschen, die als besonders seriöse, ernstzunehmende Quellen in unserer Gesellschaft gelten, dass auch immer mehr aus deren Sprachrohren eben Israel kritisiert wird. Und der Punkt ist natürlich klar, wenn man sich einmal anfängt, damit zu beschäftigen, was dort passiert und wie es überhaupt dazu kommen konnte, dann ist man natürlich nicht fertig mit, ja gut, also die Hamas ist scheiße, aber die israelische Regierung ist halt rechtsextrem und wenn die weg sind, dann ist alles okay. Sondern man ist bei, wieso zum Fick gibt es im Nahen bzw. Mittleren Osten einen kolonialen weißen Staat, der dort systematisch Menschen unterdrückt und eben jetzt auch einen Genozid einfach betreibt. Es geht überhaupt nicht um einen Schutzraum für jüdische Menschen. Das ist ein Mythos, mit dem gearbeitet wird seit dem Zweiten Weltkrieg. Aber Israel ist ein Projekt, was schon viel, viel früher angefangen hat. Ich empfehle dazu auf jeden Fall das, die Lektüre des Ha-Avara-Abkommens, welches 1933 geschlossen wurde und in dem entschieden wurde, Palästina jetzt mal ein bisschen zu besetzen. Da hat man mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Letzten Endes geht es dem Westen darum, im Nahen und Mittleren Osten für eine Destabilisierung zu sorgen, sodass Diktatoren an die Macht kommen und sich auch an dieser Macht halten können. Und von diesen Diktatoren bezieht man dann äußerst günstig die verschiedensten Ressourcen. Das ist Kapitalismus und darum geht's. So, das alles war schon vor ein paar Jahren, als die Situation eskaliert ist, dort mal wieder. Das waren die Wikipedia-Artikel, die am allermeisten gelesen wurden in der Zeit. Wir haben einfach viel mehr Menschen, eben gerade auch junge Menschen, die sich nicht mehr so einfach mit Propaganda in verschiedene Richtungen leiten lassen. Das ist eben auch dank des Internets natürlich alles möglich, dass Leute sich selbstständig aus verschiedensten Quellen informieren können, dass Leute JournalistInnen aus Gaza folgen können, die von dort live berichten und sie sich eben nicht auf israelische Pressemeldungen verlassen müssen. Das alles wird dazu führen, dass dieses Projekt scheitern wird. Das heißt jetzt nicht, dass das morgen scheitert und das heißt auch nicht, dass das unblutig wird, aber es wird langfristig nicht mehr funktionieren. Und tatsächlich sind die Proteste an den Unis unglaublich hilfreich, um das Thema präsent zu halten und PolitikerInnen damit unter Druck zu setzen. Deswegen Falls ihr darüber nachdenkt, falls ihr hier eine Fliege hört auf dieser Aufnahme übrigens, ihr bildet euch die nicht ein, sie ist real. Wir machen hier heute offenbar gemeinsam den Podcast. Was soll ich machen? Es ist Sommer, die Fenster sind auf, die Biester kommen halt rein und bleiben dann manchmal eine Weile. Ich hoffe, die beruhigt sich gleich irgendwann oder ihr hört es gar nicht erst, dann macht es nur mich wahnsinnig. Also ja, falls ihr darüber nachdenkt, irgendwie da solidarisch tätig zu werden, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Diese Camps sind richtig gut, aber auch Demos sind gut, Postings bei Social Media sind gut, sich selber informieren, recherchieren, die Geschichte Palästinas recherchieren und eben auch die Entstehung Israels, die weit, weit vor dem Holocaust stattgefunden hat, der natürlich scheiße war. Natürlich ist es immer dumm, Menschen aufgrund von einzelnen, ich sag jetzt mal, Elementen, sei es Glauben, sei es Sexualität oder was auch immer, zu verfolgen, auszugrenzen oder eben zu töten. Aber genau das findet ja gerade wieder statt. Genau das passiert. Und letzten Endes hat Israel, und das sagen die auch, also diese PolitikerInnen, die sind offen rechtsextrem und das sagen die auch ohne Scham öffentlich, teilweise, natürlich nicht alle. Es geht darum, Gaza auszulöschen und Palästina auszulöschen und die gesamten Gebiete, also sowohl den Gazastreifen als auch die Westbank und eben auch durchaus eventuell Teile vom Libanon zu besetzen, so zu besiedeln und einen rein jüdischen Staat zu gründen oder aufzubauen, der dann immer weiter expandiert. So, das ist deren Idee, ja. Und das hat mit Judentum nur insoweit zu tun, als dass die das im Namen des Judentums tun. Aber es ist natürlich genauso Bullshit wie der IS. Ja, so. Oder die CDU in gemäßigter Form, ne? Also, ja, ich denke, ihr versteht das. So, das dazu, muss hier mal kurz ein Schlückchen trinken und auf meinen schlauen Zettel gucken, weil natürlich habe ich ein bisschen Struktur, dass wir uns mit leichten und schwereren Themen ein wenig abwechseln. Ich hatte vor ein paar Tagen hier eine sehr, wie sagt man denn, ich hatte eine kleine Tragikomödie hier in meiner Wohnung live, die, wie ich finde, sehr schön zeigt, an welchem Punkt sich, ich denke, meine Generation gerade so ein bisschen befindet. Meine Frau und ich haben am Schreibtisch gesessen und Carter Sleepy, wer jetzt ein bisschen aufgepasst hat, Carter Sleepy ist der mit den griechischen Straßenkatzenahnen, den wir von der Insel Lesbos von der Straße gekratzt haben, mehr oder weniger, den wir aufgepäppelt haben und der seitdem bei uns wohnt oder wir bei ihm, mehr oder weniger. Der lag hier im Sitzsack, so. Und war so entspannt und so tief am Schlafen, dass er uns seinen flauschigen Bauch entgegengestreckt hat. Und dann hat eine von uns beiden gesagt, boah, wie schön es jetzt wäre, da einfach so das Gesicht so reinzuknuddeln in dieses sehr weiche, flauschige Bauchfell. Und dann haben wir beide herzlich gelacht, weil, also, wir hätten kein Gesicht mehr, wenn wir das machen würden bei Sleepy. Es ist tatsächlich so, es ist ein Unterschied, ob man in Deutschland eine Katze aus dem Tierheim holt, die auf der Straße aufgelesen wurde, oder ob man in Griechenland, Türkei, Spanien oder sonst wo Straßenkatzen adoptiert, weil die zumindest zum Teil seit Generationen auf der Straße leben und dementsprechend hat sich ein ganz anderer Genpool durchgesetzt als bei der Hauskatze, die weggelaufen ist. Ja, das kann man bei unseren beiden hier halt wirklich, wirklich schön sehen, wie unterschiedlich die funktionieren. Ja, also bei Sleepy macht man das genau einmal und dann hat man kein Gesicht mehr. Und dann haben wir da so ein bisschen drüber gesprochen und dann habe ich gesagt, dass es eigentlich sehr schön ist, dass er sich überhaupt so hinlegt in unserer Gesellschaft, ja, also wenn wir dabei sind. Und das tut er eben nur, weil er uns sehr vertraut, weil er weiß, dass wir das nicht machen würden. Und dann bin ich so aufgestanden, habe mich so zu ihm runtergebeugt und habe zu ihm gesagt, Sleepy, das machen wir nicht, das ist respektlos und wir sind nicht respektlos, auch nicht gegen Tiere. Dann habe ich so einen Moment gezögert und habe gesagt, gut, das gilt jetzt nicht für die, die wir essen, aber immerhin für die, mit denen wir zusammen wohnen. Ja. Das ist natürlich besser als Menschen, die ihre Katzen einfach in Wohnungen einsperren. Ja, weil wir tatsächlich es unseren Katern selber überlassen, ob sie reinkommen oder nicht. So, die können auch 24/7 draußen wohnen, wenn die wollen. Es sind und bleiben letzten Endes Raubtiere, wilde Tiere, die halt domestiziert sind. So. Und je mehr Züchtung drin steckt, umso weniger Katzengen steckt letzten Endes drin. Das ist bei Hunden ja ähnlich. Und trotzdem esse ich halt Fleisch. So. Und das ist natürlich respektlos diesen Tieren gegenüber. Boah, diese Fliege macht mich wirklich aggressiv. Uff. Aber ja, der Punkt ist, ich bin zu unflexibel in meinen Handlungen, als dass ich da von jetzt auf gleich drauf verzichten könnte. Natürlich könnte ich das. Ich habe die Fähigkeiten dazu. Aber ich kann das halt auch wieder nicht, weil ich da für mich keinen Schwerpunkt setzen kann. Aufgrund meiner Problematik, worüber wir gleich sprechen werden, eine sehr schöne Überleitung, dass ich eben permanent eigentlich zu wenig esse und einen sehr kleinen Magen habe, eine sehr seltene Form von Essstörung sozusagen. Also ich muss auf alles, was ich esse, wahnsinnig Appetit haben, sonst esse ich zwei Bissen und denke mir, ja, danke, ich bin satt. Und dann nehme ich eben innerhalb von einer Woche 3, 4 Kilo ab. Ja, und ich bin Teil dieser Generation, die weiß, dass es falsch ist und es trotzdem nicht hinbekommt, es richtig zu machen. Das habe ich in so ähnlicher Form schon mal beim Podcast Gefühlte Fakten gehört. Ich will nicht, dass das irgendwie Leute gibt, die denken, dass sie das auch schon mal irgendwo gehört hätten. Aber tatsächlich gilt es für einige Sachen. In meinem speziellen Fall, jetzt dreht sich es ums Essen, aber bei anderen Leuten sind es halt irgendwie Reisen oder das Auto oder andere Bequemlichkeiten. Und ich merke halt, dass zum Beispiel der Mitbewohner Otter und deren Generation, dass die da wirklich viel flexibler sind in ihrer Veränderung ihres Alltagsverhaltens. Natürlich auch, weil sie jünger sind. Je jünger man ist, umso eher ist man in der Lage, nochmal Sachen anders zu machen. Also ihr habt recht, ja, ihr Menschen, die kein Fleisch esst. In 50 bis 100 Jahren werden wahrscheinlich unsere Kindeskinder uns angucken und sagen, hier, wie ihr habt Tiere gegessen? Was? Bah! So, wie widerlich seid ihr denn? Ja, die haben recht. So, jetzt sind wir auch schon, wie gesagt, beim nächsten Thema, Lammmästung. Ja, das ist die Überschrift hier, die Lammmästung. Ich kann es tatsächlich selber noch nicht so ganz glauben, aber ich bin jetzt wirklich stabil über 60 Kilo. Ich habe immer noch das Gefühl, dass Essen zu viel Raum irgendwie einnimmt in meiner Alltagsplanung. Ich bin auch jetzt schon wieder so, dass ich merke, oh, ich müsste jetzt ganz dringend eigentlich irgendwas dazwischen schieben. Vielleicht machen wir jetzt gleich einfach eine kurze Pause und dann nasche ich mal schnell irgendwie so einen Joghurt und eine Milchschnitte. Ja, also Thema Lammmessung. Ich bin stabil über 60. Ich habe jetzt Titten und Arsch und Hüfte. Also man sieht es tatsächlich auch wirklich, man fühlt es. Und das ist wirklich super. Ich bin sehr, sehr stolz auf mich, aber auch auf meine Frau, die mich so toll unterstützt hat. Ich will euch aber jetzt trotzdem mal so einen kleinen Einblick geben, wenn ich sage, so, das bestimmt so sehr mein Leben oder meinen Alltag oder hier 6-7 Mal am Tag essen. Ich kann euch mal beschreiben, wie so ein normaler Tag bei mir aussieht, ja. Also ich stehe um 12 auf, roundabout, und dann muss meine Frau sofort Frühstück machen. Meistens macht sie das alleine und lässt mich dann noch einen Moment schlafen. Da gibt es immer eine Scheibe Graubrot mit schönen Butter drauf und Krustenschinken, Krustenbraten, irgendwie sowas. Und dazu ein Frühstücksei. Und spätestens um 15, 16 Uhr muss ich dann eigentlich mindestens die eben erwähnte Milchschnitte und den Joghurt rein. Oft kann ich da aber eigentlich auch schon anfangen zu kochen. Wenn ich arbeiten gehe, dann muss ich so gegen 5:30 los. Und dann versuche ich vorher schon ein richtiges Mittagessen gehabt zu haben. Mindestens eine Mahlzeit am Tag ist Fertigzeug. Tatsächlich, hatte ich glaube ich schon mal erzählt, so Fingerfood-Gedöns, ne? Chicken Nuggets, Chili-Cheese-Nuggets, Mozzarella-Sticks, so ein Zeug und dann eben so schöne fette Dips dazu. Da esse ich im Schnitt so, ja, ich sag mal 5 von den Chicken Nuggets, 5 Käse-Dinger. Kennt ihr so Frischkäse-Jalapenos? Die sind auch sehr lecker. Und dann habe ich noch so Rösti-Sticks, das sind so Kartoffelteile, die, da esse ich dann auch nochmal so 4 Stück von. Und dann gibt es meistens eine Form von Nachtisch. Es gibt so TK-Apfelstrudel, der wird geviertelt oder gedrittelt. Dazu gibt es dann Vanilleeis und so einen halben bis ein Drittel Becher Sahne, geschlagen natürlich. Und dann gibt es später mindestens noch, ich sag mal so, 1 bis 2 Mahlzeiten. Das ist dann schon mal so ein Ofenkäse oder ich koche dann einfach nochmal oder es wird irgendwas aufgetaut, was wir eingefroren hatten. Manchmal gibt es auch Abendbrot, so klassisch. Wir haben auch so Schokoküchlein mit flüssigem Kern, zu denen man dann auch noch Vanilleeis und Erdbeeren zum Beispiel machen kann. Und dann gibt es halt zwischendurch noch so Snacks in Form von Obst oder Salamischeiben, Käse-Ecken mit Weintrauben zum Beispiel oder Kuchen, Süßigkeiten. Das ist halt alles nicht mehr so meins, wenn es kommerziell gekauft wird. Die meisten Süßigkeiten, die es so im Süßigkeitenregal gibt, sind so meh. Aber ja, ich versuche halt da irgendwie auch noch zumindest das ein oder andere dazu zu nehmen. Dann trinke ich halt Saftschorle den ganzen Tag über und ja, zu den Hauptmahlzeiten in Anführungszeichen öfter mal auch Limonade, Cola, irgendwas, was halt auch noch Zucker hat. Immer noch bin ich an dem Punkt, dass ich denke, naja, ein bisschen zunehmen könnte ich schon noch. Das heißt, eigentlich müsste ich diese ganzen Sachen noch irgendwie vergrößern, ja, also zumindest größere Portionen essen oder noch eine zusätzliche Mahlzeit, weil ich jetzt zwar diese, ich sag mal, stabil etwas über 60 Kilo halten kann, aber jetzt auch nicht mehr zunehme. Ich weiß aber nicht, wie ich das jetzt auch noch machen soll. Ich bin jetzt erstmal stolz, dass ich diese Basis habe und versuche, die zu halten und jetzt mal so ganz langsam die Portionen irgendwie, wenn es geht, ein bisschen größer zu machen. Aber ja, das ist so der aktuelle Stand. Mir ist überhaupt nicht mehr schwindelig. Ich habe gar keine Kreislaufprobleme mehr, was wirklich geil ist. Aber ich bin halt auch permanent müde, wo ich mir so denke, ja gut, also das muss ich irgendwie, da muss ich mir noch irgendwas einfallen lassen. Also ich trinke so viel Energy Drinks und Kaffee, ich müsste eigentlich permanent Herzrasen haben und wie so ein Stehaufmännchen irgendwie rumdingsen. Aber ja, ich könnte halt auch tatsächlich einfach dreimal am Tag mich für ein Powernap 1 bis 3 Stunden hinlegen. Ja, mal gucken, wie das so weitergeht, ob sich da mein Körper irgendwie ein Stück weit dran gewöhnt oder ob es vielleicht tatsächlich auch jetzt mit dem Sommer und mehr Tageslicht und mehr Sonne einfacher wird. Gucken wir mal. Aber tatsächlich, das Schönste ist halt, dass ich mich selber einfach wieder gerne im Spiegel anschaue und mich auch gerne anfasse und mich auch gerne anschauen lasse. So, meine Frau und ich machen schon immer Witze über die Riesenmöpse, die ich jetzt habe. Ja, also es läuft gut. So, zumindest das haben wir im April gut hingekriegt, wenn auch sonst nicht viel. So, ich gehe jetzt mal kurz in die Pause. Ich glaube nämlich, dass meine Frau vorhin hier reingekommen ist. Irgendjemand ist auf jeden Fall hier reingekommen und eigentlich kann es der Otter nicht sein. Von daher werde ich jetzt mal kurz schauen, ob sie das ist. Und dann hören wir uns gleich wieder.
Ich bekomme von Spotify oder anderen Podcast-Plattformen keinen einzigen Cent für diesen Podcast. Ich mache das alles vor allem für mich und für eine bessere Gesellschaft. Ich gehe aktuell keine Werbedeals ein und habe das in näherer Zukunft auch nicht vor. Wer von euch es sich leisten kann, ist allerdings jetzt hiermit herzlich eingeladen, mich finanziell zu unterstützen. Wie das geht? Ich bestelle viele Güter des täglichen Bedarfs über Amazon. Gutscheine sind bis zu einer gewissen Größe steuerfrei, daher ist das die einfachste Möglichkeit, mir schnell, anonym und unkompliziert was zukommen zu lassen. Wer das nicht mag, kann mir auch gerne Geld direkt überweisen. Und wer von euch mich nicht finanziell unterstützen kann, hilft mir sehr durch Feedback und Werbung. Also meldet euch gerne entweder über Telegram @VictoryVictoria mit C oder per Mail an wikisweltpodcast@gmail.com. Vielen Dank.
So, da sind wir wieder. Ich habe ganz offensichtlich Halluzinationen. Meine Frau ist noch unterwegs. Niemand ist hier. Vermutlich hat jemand unten die Haustür sehr laut zugeschlagen und ich habe gedacht, das wäre hier oben die Wohnungstür. Oder es war ein Einbrecher hier und ist wieder gegangen. Keine Ahnung. Ich habe überall geguckt. Es ist niemand hier. Wir sind alleine. Abgesehen von der Fliege, die glaube ich noch da ist, aber gerade nicht zu hören ist. Hoffen wir, dass das so bleibt. So. Ich will noch ein bisschen über ADHS reden. Das Thema ist bei uns quasi dauerpräsent, weil wir uns ziemlich sicher sind, dass wir alle in der einen oder anderen Form nicht neurotypisch sind, sagen wir es mal so. Aber für meine Frau ist es gerade vor allem ein Thema, weil sie sich um eine Diagnose bemüht, eine offizielle. Und das ist, ha! Gar nicht mal so einfach. Man stelle sich vor, die Privatisierung unseres Gesundheitssystems war nicht die beste Idee. Wer hätte es ahnen können? Sie hat jetzt richtig, richtig, richtig Glück gehabt und ist nach etlichen Jahren und Monaten läuft es jetzt tatsächlich sehr schnell, was aber tatsächlich wirklich Glück ist. Ja, also. Das heißt nicht, ah ja, guck mal, das System funktioniert ja doch, sondern nein, wir haben einfach wirklich fucking Glück gehabt. Sie ist jetzt gerade tatsächlich bei dem ersten von, ich glaube, 3 oder 4 Terminen, ist also eine sehr umfangreiche und seriöse Diagnose, die sie eigentlich ursprünglich auch wirklich gerne haben wollte. Ich weiß, was rauskommt. Ich kenne sie, aber es ist natürlich, je nachdem, was man machen möchte, immens wichtig, dass man offizielle schriftliche seriöse Diagnosen von ÄrztInnen hat. Ja, so, deswegen, falls ihr in einer ähnlichen Situation seid, gebt nicht auf, recherchiert und telefoniert und nervt und rennt von Pontius zu Pilatus. Es ist möglich, ja. Also ich hörte von Menschen, die ihre Diagnosen bekommen haben. Ja, gebt nicht auf. Ich will eine kleine Geschichte erzählen, die relativ typisch ist für unseren Haushalt hier oder für unsere WG. Und zwar hatten wir ein Wochenende voller Termine vor uns, also unterschiedlichste Sachen, auch teilweise Dinge, die durchaus Spaß machen, aber es war eben viel. Und meine Frau hat sich dann Folgendes zum wichtigsten Problem auserkoren. Wir haben ein sehr großes Paket voller Toilettenpapier geliefert bekommen, weil wir alle drei nicht so gut darin sind, Vorräte permanent aufzufüllen. Lieber dann von Sachen, die man eh regelmäßig braucht, einen großen Vorrat anschaffen. Da muss man sich dann nur irgendwie einmal alle 2-3 Monate drum kümmern. Und ja, dieses sehr große Paket musste ja jetzt irgendwo hin. So, das stand im Flur, das war nicht so günstig. Das letzte Mal hatten wir es so platziert, dass Kater Sleepy das für sich entdeckt hat und sich dann da reingelegt hat und da drin geschlafen hat, was dazu geführt hat, dass die obersten Rollen halt, ich sag mal, von seinen Krallen markiert wurden und wir die auch jedes Mal sehr gründlich von Haaren befreien mussten. Das war alles nicht so schön. Und dann haben wir wirklich intensiv darüber nachgedacht, wohin jetzt mit diesem großen Paket. Wer mir auf Instagram folgt, hat vielleicht mitbekommen, dass ich Aufräumen und Putzen so ein bisschen für mich entdeckt habe vor ein paar Monaten. Und dann haben wir unser Wäschezimmer-Abstellkammer gründlich aufgeräumt, umstrukturiert. Und dort haben wir dann nach einiger Überlegung einen Platz gefunden. Jetzt pass auf, sehr clever von uns. Wir haben das Paket nicht mit der Öffnung nach oben hingestellt, ins Regal, sodass Sleepy da reinklettern kann, sondern wir haben es mit der Öffnung auf die Seite nach vorne gestellt. Das heißt, die Toilettenpapierrollen liegen jetzt aufeinander gestapelt in dem Karton und man kann die einfach durch diese offene Klappe, die ja eigentlich oben ist, wenn man das Paket aufmacht, und die wir jetzt an der Seite haben, kann man die einfach so nach und nach rausnehmen. Mega Idee, wie ich finde. Aber meine Frau hat dann bemerkt, dass die Klappe, die ja natürlich logischerweise offen ist, weil wir die aufgemacht haben, so, ich sag jetzt mal, knappe 3 bis 5 Zentimeter offen steht. Und das ging nicht. Und dann hat sie angefangen, Konstruktionen zu basteln mit Gaffertape und Fäden, Wollfäden. Und dann habe ich sie angeguckt und habe gesagt, du glaubst doch nicht im Ernst, dass jedes Mal, wenn ich da Klopapier rausnehme, ich mich anschließend dahinstelle und da schön wieder eine Schleife reinknote. Das ist ja völlig unrealistisch. So, auf gar keinen Fall. Jetzt hängt da halt an dem Karton so ein Faden dran und der hängt halt da. Also das ist der aktuelle Stand. Es funktioniert voll super mit dem Klopapier. Man kann das da sehr gut rausnehmen. Es fällt auch da nicht raus. Es stabilisiert sich gegenseitig. Aber niemand macht diesen Faden zu, zumal das halt auch trotzdem nicht richtig hält. Und es war wirklich interessant, weil an diesem Tag halt noch 1000 andere Sachen anstanden und wir mehr oder weniger noch nicht wirklich angefangen hatten, irgendwas zu erledigen. Und meine Frau bestimmt 20 Minuten sich intensiv mit diesem Klappenproblem beschäftigt hat, bis ich ihr gesagt habe, meine Liebe, du betreibst gerade Prokrastination aufs Übelste und weichst diesen wichtigen Terminen aus, weil es dir eigentlich alles schon wieder zu viel ist. Lass jetzt mal den Faden sein.
wir gehen jetzt mal los einkaufen. So. Das Schöne ist, dass wir uns solche Sachen halt wirklich ehrlich sagen können. Und zwar alle gegenseitig. Also ich glaube, dass es für uns alle, weil wir es halt unterschiedlich ausgeprägt haben, total hilfreich ist, miteinander zu wohnen, so, weil wir uns in unterschiedlichen Bereichen eben gegenseitig stärken. Ja, also ADHSler zusammen wohnen ist jetzt nicht per se immer eine gute Idee, aber es kann sehr gut funktionieren. Ja, das war eine lustige Situation tatsächlich. Ich möchte noch ganz kurz zumindest über die Rauhnächte und den Jahresplan reden. Ich hatte ja da während der Rauhnächte einiges vorbereitet und die Idee war, jeden Monat eine Podcast-Folge aufzunehmen, sodass ich mir das Jahr über irgendwie strukturieren kann und auch so ein bisschen den Überblick behalte. Also ja, seien wir ehrlich, durch diesen Müdigkeits- und Antriebslosigkeitsanfall im April habe ich mich jetzt nicht so wirklich viel bewusst mit diesen Punkten auf diesem Jahresplan beschäftigt. Das Thema war aufs innere Vertrauen. Und tatsächlich muss ich sagen, was ich den ganzen April über gemacht habe, ist Tagebuchschreiben. Und Tagebuchschreiben ist für mich auf ganz vielen verschiedenen Ebenen extrem hilfreich. Ich glaube, dass ich deshalb auch, egal wie schlecht Dinge laufen in meinem Alltag, da nie so ganz drauf verzichte, weil mir das so krass dabei hilft, so regelmäßig wirklich zu reflektieren, okay, wie geht's mir gerade, womit habe ich Probleme, was läuft gut. Da gibt's eben auch eine Sache, die sich verändert hat im April, die ich irgendwie hingekriegt habe. Wenn ich das jetzt zurückblickend betrachte, okay, vielleicht habe ich nicht nur geschlafen. Und zwar habe ich glaube irgendwann Anfang April tatsächlich auch schon, in meinem Tagebuch so festgestellt, puh, irgendwie habe ich das Gefühl, dass mein Hirn gerade nicht so wirklich ausgelastet ist. Also ich lerne gerade nicht mehr so viel. Und das ist über einen kürzeren Zeitraum immer so wie so eine Art Urlaub oder Entspannung. Aber je länger das dauert, merke ich dann irgendwann, bin ich so geistig unruhig tatsächlich. Und das ist mir aufgefallen. Und dann habe ich ein bisschen im Tagebuch überlegt, was ich machen könnte dagegen. Und habe ein Studium begonnen. Okay, nein, ich habe mich jetzt nicht an irgendeiner Uni eingeschrieben. Ich habe auch nicht hier irgendwie online irgendwelche Kurse oder so belegt. Ihr wisst ja, ich habe es auch nicht so mit Autoritäten, die man einfach so anerkennen muss, weil die irgendeinen Titel tragen. Und ich habe es auch nicht so mit dem kapitalistischen Lehrplan. Ich mache das lieber so ein bisschen auf eigene Faust, so wie ich mir auch Spanisch selber ein bisschen beigebracht habe. So studiere ich jetzt Psychologie. Ja, das, also, okay, es ist keine Überraschung, denke ich, dass mich das Fach oder das Thema interessiert. Ich bin aber tatsächlich recht pragmatisch an die ganze Sache rangegangen. Und zwar habe ich mir in meinem Tagebuch erstmal überlegt, so, okay, du hast dann dieses Problem, was kannst du dagegen tun? Und habe mir dann relativ schnell gedacht, okay, mach einfach wieder, wie du das auch mit dem Spanischlernen gemacht hast, studier irgendwas, bring dir selbst irgendwas bei. Und bin dann so mit den Augen über meine Bücherregale gegangen und habe geguckt, okay, Fachbücher, Sachbücher, was habe ich denn da so? Und da gab es einfach relativ viel mit Psychologie. So, und dann dachte ich so, ja, stimmt, da wollte ich eigentlich eh überall mal reinschauen. Und wenn ich das jetzt ein bisschen strukturierter mache, dann schadet das bestimmt nicht und ich muss halt nicht viel Geld ausgeben. So. Und dann habe ich relativ zügig auch damit angefangen. Ich habe ja keinerlei Prüfungen, auf die ich mich vorbereiten muss. Das heißt, ich kann einfach meine Literatur, die ich hier habe, nehmen und durchgehen, nach und nach natürlich, und das für mich Relevante mir raussuchen. So, ich habe jetzt angefangen mit einem relativ kleinen Büchlein, wo so wirklich so Grundlagenwissen drin ist, weil meine Frau, die ja auch Psychologie studiert hat, hat gesagt, Grundlagen sind wichtig, so, die brauchst du. Und ich stimme da durchaus mit ihr überein. Das heißt, ich habe erstmal angefangen, mich so ein bisschen wirklich mit den Basics zu beschäftigen, was teilweise ein bisschen langweilig war, weil ich natürlich viel davon irgendwie schon wusste oder irgendwo mal aufgeschnappt habe. Aber es waren eben auch Sachen dabei, wo ich dachte, ah ja, okay, guck mal, das ist doch ganz gut, dass du dich hier so langsam durcharbeitest. Der wesentliche Unterschied zwischen Studieren und einfach nur Buch lesen ist für mich persönlich, dass ich parallel zum Lesen der Lektüre versuche, mir stichpunktartig die wichtigsten Sachen aus den einzelnen Abschnitten rauszuziehen. Das heißt, ich habe mir einen schönen Notizblock angelegt und gehe da jetzt quasi thematisch durch dieses Buch durch und schreibt das für mich Relevante raus. Ist erwiesen, dass man Dinge besser behält, wenn man die dann selber nochmal in eigenen Worten vielleicht auch zusammenfasst und dann selber auch nochmal in handschriftlicher Form aufschreibt. Das ist quasi mein Studium. Ich mache das so, wie ich Bock habe und Zeit habe, aber tatsächlich relativ konsequent jetzt durch den April durch. Und ich bin mal gespannt, wann ich an den Punkt komme, wo ich so merke, okay, jetzt wird mein Hirn mal so richtig gefordert. Ich habe in meiner Schreibwerkstatt zum Thema Gedichtformen, Versformen, Strophenformen und so recherchiert und bin tatsächlich genau an dem Punkt gewesen, dass mein Hirn völlig überfordert war und ich mir so gedacht habe, ja, nee, so tief willst du da eigentlich auch gar nicht einsteigen. Und ich habe einfach alleine schon deshalb, weil die Hälfte Griechisch und Lateinisch war, nichts verstanden. Dann kamen da irgendwelche Formeln und Zeichencodes und ich war so, ja, okay, ich schreibe einfach Gedichte und Punkt. So, ich muss auch nicht alles wissen. Ja, also ich werde euch auf dem Laufenden halten, wie gut das läuft, dieses Studium. Ich finde bei Psychologie halt so spannend, dass man es mit so vielen Themen verknüpfen kann, die mich halt interessieren. Sei es Kapitalismus, Matriarchat und gesellschaftlicher Wandel, kapitalistische Strukturen, die nicht mehr funktionieren, weil wir immer mehr Menschen haben, die auf ihre psychische Gesundheit achten und feststellen, oh nee, das ist mal gar nicht gut hier. Aber auch eben Tiere, Umwelt, Ernährung, das spielt letzten Endes alles irgendwie mit rein. Und ja, ich halte euch auf dem Laufenden, wie das läuft. Aber ich bin sehr stolz auf mich, dass ich damit angefangen habe. Und ich habe ja auch, glaube ich, schon öfter gesagt, ich fände es wahnsinnig wichtig, dass Psychologie ein festes Schulfach wird, sodass man zumindest die Grundlagen lernt und dann in der Lage ist, nicht nur sich selber besser zu verstehen, sondern auch andere besser zu verstehen. Ich glaube, dass das fundamental helfen würde, bei einer Art von gesellschaftlichem Zusammenwachsen. Ja, so. Gut, das dazu. Wir kommen langsam zum Ende. Langsam. Ich habe noch 2 Punkte auf meiner Liste. Mal kurz hier Schlückchen trinken und ein bisschen die Notizen sortieren. So, das haben wir noch. Und ja, und das. Genau, 2 Sachen noch. Und zwar erstmal sorry für die Clickbaiting-Folge, Folgentitel. Viererdate mit Hakan 4. Ja, natürlich haben wir nicht gebumst, Freunde. Aber Hakan 4 war Anfang April mal wieder hier. Hakan 6 war Anfang April mal wieder hier. Und wir haben zu viert so in der Küche gesessen und richtig lange gequatscht über ganz viele verschiedene Themen. Und es war echt schön. Am Sonntag wollte er eigentlich auch zu unserem Poli-Stammtisch kommen, aber hat es dann leider nicht geschafft. Mal schauen, ob das im Juni oder Juli klappt. Ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Ich möchte hier an dieser Stelle ein paar Worte an die 21% der Hörenden dieses Podcasts richten, die sich selbst als weiblich bezeichnen. Schämt euch. Schämt euch, diesen Mann so zu behandeln. Ihr seid jetzt halt stellvertretend. Ich glaube nicht, dass diese Frauen jetzt zufällig hier den Podcast hören. Aber ihr seid jetzt halt mal stellvertretend dran, so wie sonst immer stellvertretend die Männer sich anhören müssen, wie scheiße Männer sind. Schämt euch, diesen Mann so zu behandeln, ja? Also, es gibt ein paar gute Cis-Heterotypen da draußen. Und die haben es verdient, auch dann fair behandelt zu werden. So. Ghosting ist so ein Armutszeugnis. Ich weiß, wir hatten das Thema hier früher öfter im Podcast, als ich selber noch so aktiv gedatet habe. Es ist so ein Armutszeugnis und es sagt eben halt auch wirklich ausschließlich etwas über die Person aus, die ghostet. Ja. Wenn man mit sich selbst im Reinen ist, dann kann man immer sagen, hey, aus irgendeinem Grund möchte ich das hier nicht mehr. Vielen Dank für alles, war schöne Zeit, ich wünsche dir alles Gute. Man kann immer so auseinandergehen. Es sei denn, man ist nicht in der Lage, ehrlich zu kommunizieren und dann hat man immer auch ein Problem mit sich selber. Wer mit sich selber klarkommt, der kommuniziert auch mit anderen klar. Wer mit sich selbst ein Problem hat, ist auch nicht in der Lage, mit anderen ehrlich und offen zu reden. Also, liebe Frauen, ja, ihr wollt zu Recht gut behandelt werden, ja. Wer jetzt mich auch nur ein paar Folgen lang kennt, weiß, wie hart Feminismus für mich ein Thema ist und wie wichtig ich es finde, dass wir Frauen uns für uns und unsere Themen einsetzen. Aber das berechtigt uns nicht dazu, uns Männern gegenüber per se scheiße zu verhalten. So, das muss man auch einfach mal kritisieren und ansprechen. Ghosting ist einfach wirklich, wirklich arm. Lasst das auch euch selbst gegenüber. Ihr fühlt euch auch selber besser, wenn ihr der Person einfach ehrlich sagt, so, nein, danke. Ja, es ist vielleicht am Anfang eine Überwindung, aber man fühlt sich langfristig besser. Auch wenn man zurückdenkt dann an die Zeit, die man mit der Person gehabt hat, man fühlt sich wirklich besser. Eine andere Geschichte, die mir Hakan 6 immer wieder erzählt, ist, okay, ich fang mal vorne an. Der Mann ist sowohl beruflich als auch privat zeitlich eingespannt. Der hat sich ein Leben aufgebaut, in dem er relativ viel zu tun hat. Das muss man gar nicht bewerten, das muss man einfach so hinnehmen, wenn man das ehrlich kommuniziert bekommt. Der sucht jetzt niemanden zum Heiraten oder Kinderkriegen, aber er ist absolut zuverlässig in dem, was er verspricht. Er verspricht nichts, was er nicht halten kann, ja. Wir haben uns ja in der ganzen Zeit irgendwie auch nur alle paar Wochen bis alle paar Monate gesehen und hatten auch nicht so wahnsinnig viel Kontakt. Aber als das mit meiner Frau losging, ja, habe ich einmal 2 Stunden mit ihm telefoniert und nur darüber geredet. Ich glaube, das habe ich auch irgendwann hier schon mal erzählt. Und bis heute wäre der einfach für mich da, wenn ich sagen würde, hier, ich brauche jetzt gerade mal deinen Rat oder können wir uns sehen oder irgendwas. Der Mann ist wirklich zuverlässig und was er halt immer wieder erlebt, ist, er kommuniziert das so, die Frauen sagen, alles klar. Und irgendwann nach ein paar Wochen bis Monaten ist dann so, ja, aber also ich habe schon gedacht, dass wir uns öfter sehen und kann das nicht ein bisschen mehr werden? Und das finde ich halt auch einfach unfair. Also klar, das kann natürlich passieren, dass man sich am Anfang denkt, ja, okay, finde ich auch cool, und dass man dann doch auf einmal mehr möchte. Aber es ist einfach unfair, das dann der Person vorzuwerfen, die von Anfang an gesagt hat, nein, mehr gibt's hier bei mir nicht. Ja. Deswegen möchte ich eigentlich auch, dass er sich ein bisschen mehr mit dieser ganzen Poly-Geschichte auseinandersetzt, weil das ist ja letzten Endes die Lösung für genau solche Situationen. Zu sagen, okay, ich brauche vielleicht mehr Nähe, Sex, Geborgenheit, was auch immer, als du mir geben kannst, aber ich muss nicht auf das, was ich mit dir habe, dafür verzichten. Also ja, liebe Frauen, setzt euch mal ein bisschen ehrlicher damit auseinander, was ihr wirklich von dem Mann dann wollt und kommuniziert das auch ehrlicher. Also, ne, kein Ghosting und kein im Nachhinein mehr reininterpretieren, als am Anfang deutlich angeboten wurde. Ja, das wollte ich an der Stelle einfach noch mal kurz euch da lassen. So, es gilt natürlich auch für Männer. Ja, also es gibt auch durchaus Männer, die sowas machen. Auch gar nicht so wenige, wenn es ums Ghosting geht. Lass das. Das ist wirklich pfui. Ja, also wirklich pfui. So, wir kommen zum letzten Punkt hier auf dem Zettel. Die sexy Geschichte. Ja, meine Frau hat jetzt den letzten Podcast gehört und sich ein bisschen lustig gemacht über die Kategorie und meinte so, ja, ist ein bisschen lustlos. Ha, 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 ha. Ja, und daraufhin hatten wir dann ein längeres Gespräch über Winterruhe und Sex, aber auch über, wir sind jetzt einfach länger zusammen. Und zumindest in meinem Falle war es ja so, dass ich gefühlt über Jahrzehnte eigentlich zu wenig, beziehungsweise einfach den falschen Sex gekriegt habe, weil ich ja so sehr lange auf Männer gesetzt habe. Die eine Lesbe jetzt nicht so sehr befriedigen. So. Das kann man vielleicht einfach so sagen. Und ich glaube tatsächlich, dass diese erste Zeit für mich so ein Aufholen oder Nachholen auch einfach war. Wie wenn man so sehr ausgehungert ist und an ein All-You-Can-Eat-Buffet kommt. Dann frisst man sich halt einmal durch, bis man quasi platzt. Und wird das wahrscheinlich auch noch eine Zeit lang weitermachen, bis man, also bis irgendwann im Hirn ankommt, okay, es ist jetzt einfach immer genug da. Dieses Buffet steht 24/7 und ich kann mir da jederzeit was wegholen. Und dann reduziert sich das wahrscheinlich auch ein bisschen. Im Moment hat es sich so sehr reduziert, dass ich es auch nicht mehr gut finde. Ich habe aber das Gefühl, dass das wahrscheinlich auch so ein bisschen mit dieser Antriebslosigkeit und Müdigkeit zusammenhängt und war jetzt halt schon so an dem Punkt, dass ich gesagt habe, okay, wenn es jetzt in den kommenden Wochen, wenn das Wetter so ein bisschen wärmer und stabiler ist, wenn es sich da jetzt nicht wirklich signifikant bessert, dann muss man sich vielleicht doch mal mit so einer depressiven Phase auseinandersetzen. Ich merke aber jetzt schon, ich habe jetzt auch meine Tage gekriegt gerade und so 10 Tage im Voraus fängt bei mir so dieser PMS-Modus an und der geht dann ungefähr eine Woche. Das heißt, so 3, 4 Tage bevor ich anfange zu bluten, geht es mir eigentlich schon besser. Ich habe dann höchstens so am ersten oder zweiten Tag mal ein bisschen Beschwerden im Sinne von Rückenschmerzen oder so ein bisschen Emotionalität. Und eigentlich ist das aber immer schon so der Beginn meiner Hochphase, wenn ich in meiner Periode bin. Und ja, also es ist jetzt schon auch, also wenn sie jetzt zu Hause wäre, weiß ich nicht, was jetzt passieren würde gerade. Also ja, ich glaube, wir müssen uns da jetzt nicht allzu viele Sorgen machen. Aber auch da werde ich euch natürlich auf dem Laufenden halten. Wir hatten vor 2 oder 3 Tagen sind wir abends spazieren gegangen und hatten eigentlich den Plan, irgendwo rumzumachen, wo es halt dann ein bisschen abgelegener ist. Also ich bin jetzt keine klassische Exhibitionistin im Sinne von, dass ich irgendwie das sehr offensiv vor Menschen mache. Ich finde es halt geil, wenn ich weiß, dass die da sind, aber die nicht wissen, dass ich da bin. So. Und ich dann irgendwann vielleicht nur hinter einer Ecke hervorkomme mit ihr an der Hand so und vielleicht so ein sehr seliges Lächeln im Gesicht habe und die Leute sich halt vielleicht denken so, hä, was? Was haben die jetzt da gerade gemacht so? Ich glaube, das ist so der Vibe, den ich mag, wenn man in der Öffentlichkeit ist. Und wir sind spazieren gegangen und es war einfach viel zu voll draußen. Es waren viel zu viele Leute unterwegs. Und dann waren wir irgendwann aber an so einem Punkt, wo es gerade so sehr ruhig war. Und dann, wir haben diese Option des Schnipsens. Ich weiß nicht, wer jetzt aufmerksam zugehört hat, alle Folgen. Der hat das vielleicht noch auf dem Schirm. Also, sie schafft das auch nur mit so einem Fingerschnipsen an meinem Ohr, mich zum Kommen zu bringen, was natürlich eine viel softere Version eines Orgasmus ist, als wenn sie mich jetzt hier ins Bett legt und mich 10 Minuten leckt oder so. Aber das geht schon. Und gerade in der Öffentlichkeit sind das natürlich Sachen, die ganz praktisch sind. Und ich hatte dann irgendwie, während wir unterwegs waren, schon gesagt, naja, notfalls kannst du halt nur schnipsen. Und dann kamen wir an diesen Punkt, wo es halt dann doch sehr ruhig war. Und dann hat sie mich gebissen. Und zwar auch so lange, bis ich gekommen bin. Das ist dann schon so eine Stufe intensiver, was den Orgasmus angeht. Da gibt es dann theoretisch auch so multiple. Ja, also zumindest das ist passiert. Wir haben ein bisschen in der Öffentlichkeit rumgemacht. Aber ich glaube, das wird jetzt schon auch wieder mehr. Und tatsächlich ist es auch so, also wir haben schon noch verhältnismäßig sehr viel Sex im Vergleich zu den anderen Beziehungen, in denen ich war. Da war nach anderthalb, 2 Jahren einfach meistens schon völlig der Ofen aus. Ja, und es ist jetzt auch nicht so, als würde mir irgendwas fehlen. Also als würde ich das Gefühl haben, dass ich nicht genug kriege. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, es ist eher so, dass ihr das gerade fehlt. Was mich auch wieder so ein bisschen so, ja, nicht unter Druck setzt, das würde ich jetzt nicht sagen. Aber es erinnert mich dann zumindest regelmäßig daran. Und manchmal ist es dann schon auch so, dass ich mir denke, oh ja, ach ja, das könnte man ja auch mal wieder machen. Ja. Also, okay, ich muss so abschließend sagen, so mies, wie ich das im Gefühl hatte, war der April gar nicht. Ja, dafür ist der Podcast echt auch wirklich, wirklich gut. Und diese einmal im Monat Geschichte ist, glaube ich, auch als zeitliches Fenster irgendwie. Ich meine, okay, wir haben jetzt ein bisschen sehr überzogen, wir haben schon Mitte Mai, aber das ist okay. Aber ja, so einmal im Monat ist, glaube ich, auch wirklich, wirklich ein guter Rhythmus. Und ja, wir sind am Ende. Es hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß beim Hören. Und nehmt das ein oder andere mit aus diesem Podcast. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, schönen Tag, gute Nacht. Fröhlichen Morgen, wann immer ihr das hört. Seid nett zueinander und seid nett zu euch selber. Gönnt euch mal was. Im Mai ist dir selbst und anderen Gutes tun. Ich gebe schon mal einfach Aussicht auf die nächste Folge. Ja, also darum geht's im Mai, sich selbst und anderen was Gutes tun. Denkt da einfach mal dran, die nächsten Wochen, bis ihr wieder von mir hört. Tschüss!
Das war's schon wieder mit Vickys Welt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Wenn ja, schickt mir doch gerne ein bisschen Feedback. Entweder über Telegram @VictoryVictoria mit C oder per Mail an vickyswelt_podcast@gmail.com. Teilt den Podcast mit Interessierten und euren FreundInnen. Folgt mir auf Spotify. Bewertet den Podcast auf iTunes, kommentiert, wo es geht und natürlich dort, wo ihr den Podcast auch hört. Und hört auch ruhig mal die alten Folgen. Oder ihr lasst all das und freut euch einfach auf die nächste Folge. Bis bald in Vickys Welt.